Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Ellen Hering. Hallo.
Intentaron convertir en presidente ilegítimo.
Das sind unmissverständliche Töne.
Suchó un golpista.
Der amtierende Präsident Venezuelas, Nicolás Maduro, will nicht weichen. Sein selbsternannter Konkurrent Juan Guaido versucht mit internationalem Druck einen Amtswechsel zu forcieren. Beide Seiten haben potente Unterstützer. Und nach fast einer Woche Stromausfall mit verheerenden Folgen für die Venezolaner sind die Fronten verhärtet. Die anhaltende Krise in Venezuela ist unser Thema heute. Wir blicken zuerst in das Innere des Landes mit einem, der gerade ausgereist ist, und zwar nach Kolumbien. Hallo, Burkhard Birke.
Hallo.
Sie waren die vergangenen beiden Wochen in Venezuela und haben den fast einwöchigen Stromausfall miterlebt. Wie hat sich das denn ausgewirkt?
Hat sich vor allen Dingen sehr negativ auf die Versorgungslage ausgewirkt, denn man muss sich vorstellen, wenn es keinen Strom gibt, dann funktionieren die Wasserpumpen nicht, dann funktionieren die Wasserreinigungsanlagen nicht, dann funktionieren auch die Pumpen an den Zapfsäulen der Tankstellen nicht. Und wenn die Zapfsäule nicht funktioniert, können auch die Laster kein Diesel oder kein Benzin tanken, um die Lebensmittel irgendwie zu transportieren. Kurzum, vor allen Dingen die Wasserversorgung war ganz, ganz katastrophal und bleibt katastrophal. In Caracas haben sie versucht, halbwegs wieder eine Art von Normalität mit geringen Unterbrechungen in der Stromversorgung herzustellen. Aber im Landesinneren und in den grenznahen Gebieten zu Kolumbien und Brasilien ist die Lage so verheerend, dass dort immer noch nur ganz wenige Stunden am Tag Strom überhaupt kommt. Und ich habe auch Kinder gesehen, die in der Kloake, die der Guaire-Fluss in Caracas ist, Wasser geschöpft haben. Und da gibt es einem zu denken, weil das natürlich auch zu einer Epidemie führen könnte.
Ja klar, die Krankenhäuser Bitte? Sind ja vermutlich auch vom Strom abgeschnitten, aber die müssten ja eigentlich Generatoren haben.
In der Tat, die Regierung hat auch behauptet, alle Krankenhäuser hätten ihre Notstromaggregate. Ich habe mit Ärzten gesprochen und es gibt auch eine Überwachung aus Kreisen der Opposition, die in Kontakt stehen mit Ärzten und mit den Krankenhäusern. Und die behaupten, dass höchstens in der Hälfte aller Krankenhäuser im Land die Notstromaggregate und die unterbrechungsfreie Stromversorgung, insbesondere für Patienten auf den Intensivstationen, versagt haben. Und nur eine Zahl, um das mal einfach in den Kontext zu stellen. Benzin wird wirklich verschenkt. Das kostet den venezolanischen Staat 20 Milliarden Dollar mindestens im Jahr. Was könnte man für 20 Milliarden Dollar an Medikamenten, Verbandszeug, an Material für die Krankenhäuser kaufen? Und was könnte man an Lebensmitteln für eine bessere Versorgung der Bevölkerung damit organisieren? Das ist eine Frage, die steht hier einfach im Raum und eigentlich selbst die Chavisten können mir nicht mehr richtig beantworten, warum man hier eine solche abstruse Politik betreibt.
Jetzt sind Sie ja auch ausgereist. Das hatte ja wahrscheinlich auch was mit der Stromversorgung zu tun, oder?
In der Tat. Ich hatte zwar das Glück, dass mein Hotel, in dem ich mich aufhielt, eine Notstromversorgung hatte. Aber auch dort wurden natürlich von Tag zu Tag die Lebensmittel knapper und vor allen Dingen aber war ein vernünftiges Arbeiten für mich als Journalist kaum mehr möglich, weil natürlich durch den Stromausfall auch die Handynetze zusammengebrochen waren und die Internetverbindungen nur noch ganz miserabel, sodass ich eigentlich auch meine Berichte nicht mehr richtig vernünftig nach Deutschland schicken konnte. Das hat mich natürlich dann auch veranlasst, meine Ausreise etwas zu beschleunigen.
Jetzt beschuldigen sich ja beide Lager gegenseitig, das Desaster herbeigeführt zu haben. Sabotage oder Missmanagement und Korruption sind die Vorwürfe. Lässt sich eigentlich sagen, welches der beiden Lager größer ist? Venezuela ist ja sowas von polarisiert im Moment. Man weiß gar nicht genau, von außen betrachtet jedenfalls, was eigentlich die Menschen wollen.
Die Menschen wollen einfach wieder vernünftig essen. 2/3 der Venezolaner essen nur 1 bis 2 Mahlzeiten am Tag. Der Durchschnittsvenezolaner hat über 11 Kilo in den letzten 2 Jahren abgenommen. Die Menschen wollen einfach nur ein normales Leben ohne Repressalien, ohne Repression. Und die Kräfteverhältnisse sind klar. Von den Menschenmassen stehen auch laut Meinungsforschern 2/3 der Bevölkerung mittlerweile hinter Juan Guaido, der es geschafft hat, die Opposition hinter sich zu vereinen und er ist zum Hoffnungsträger avanciert. Und nur noch 14% ist der harte Kern, der wirklich noch hinter Nicolás Maduro steht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Nicolás Maduro hat die Unterstützung der Militärs und der Waffen und der Milizionäre. Und das ist das, was die Ungleichheit in diesem Machtkampf darstellt. Es gibt keine Waffengleichheit, denn Maduro kann das Land mit den Polizisten, mit den Sondertruppen, mit seiner Fuerza Bolivariana einfach weiter unterdrücken und in Schach halten.
Wir hören gleich eine Reportage aus der Grenzstadt Cúcuta. Zuerst aber der tiefere Eindruck und die Analyse von Burkhard Bilke aus dem polarisierten Venezuela.
Sie haben versucht, auf einem öffentlichen Platz eine Person zum illegitimen Präsidenten zu küren. Jetzt ist es offenkundig in der Welt, dass er weder Präsident noch sonst etwas ist. Er ist ein Clown und eine Marionette, ein Verbrecher. Wir haben sie und diese Staatsstreichshow besiegt. Nicolás Maduro lässt keine Gelegenheit aus, seinen Gegenspieler Juan Guaidó lächerlich zu machen. Der tagelange Stromausfall war aus Sicht der Regierung ein Sabotageakt, verübt von der Opposition mit Hilfe der USA. Von Cyberangriff war unter anderem die Rede. Für den Präsidenten der von Maduro entmachteten Nationalversammlung, Juan Guaidó indes, war der fast einwöchige Blackout das Resultat von Misswirtschaft. 100 Milliarden Dollar seien an Investitionsgeldern die letzten Jahre bereitgestellt worden und statt im Stromnetz offenbar in den dunklen Kanälen der Korruption verschwunden. In wenigen Wochen nur ist Juan Guaidó zum Hoffnungsträger der Opposition avanciert. Seine Strategie? Druck ohne Gewalt auszuüben, das war immer so. Kundgebungen, Forderungen nach Sozialem, nach Gerechtigkeit. Unser Ziel ist es, die Bürger zu mobilisieren, unabhängig von Parteien. Das Parlament, die Zivilgesellschaft, die Gremien, die Gewerkschaften, die Studenten, die Jugend, die Kirche. Ein friedlicher Übergang würde helfen, das Land schnell zu stabilisieren, es zu demokratisieren, um freie Wahlen abzuhalten. Täglich sucht Guaidó den Kontakt zur Bevölkerung. Mal trifft er Gewerkschaftsvertreter, mal Frauen, mal Gemeindevertreter im Großraum Caracas. Und jetzt tingelt er durch das Land und ruft zum Generalstreik und zum Marsch auf Miraflores, den Präsidentenpalast, auf. Bis zu 1000 Soldaten und Offiziere unterer und mittlerer Ränge sind bereits desertiert und größtenteils nach Kolumbien geflohen, wo sie zu ihrer großen Enttäuschung weitgehend auf sich selbst gestellt sind. Die Führung des Militärs stand und steht freilich zu Nicolás Maduro, nicht zuletzt dank zahlreicher Privilegien. Die Militärs kontrollieren die Verteilung der Lebensmittel und von Benzin, das Stromnetz, den Bergbau und sollen am Drogenhandel beteiligt sein. Nicht nur auf 235.000 reguläre Streitkräfte im Land, sondern auch noch auf mindestens 1,6 Millionen Milizionäre kann Maduro zählen. Milizionäre sind Zivilisten mit militärischer Ausbildung. José Gregorio Urbano gehörte 30 Jahre lang der Elitetruppe der Fallschirmspringer an, war beim Putsch von Chávez mit von der Partie und ist heute Milizionär. Ich habe Freunde, die bereit sind zu kämpfen, in den Milizen wie in den regulären Kräften. Wir haben die Gruppe 4. Februar gegründet, die alle bei Chávez waren und die bereit sind, ihren Kopf für die Verteidigung der Revolution hinzuhalten. Und Gott sei Dank werden wir kämpfen und siegen. Maduro und seine Leute kontrollieren die Waffen, die Opposition mobilisiert zunehmend die Massen und fühlt sich ohnmächtig. Direkte und indirekte Rufe nach einer Intervention werden laut. Die werden wir doch nur mit Gewalt los, weil die bewaffnet sind und sich seit 20 Jahren bewaffnen. Wir dagegen haben nur Fähnchen und Trillerpfeifen. Wie sollen wir uns da wehren, wenn die uns beschießen? Das ist die wahre Situation in Venezuela. Noch gehört er zu einer Minderheit. Allerdings bekräftigte auch der selbsternannte Präsident Juan Guaidó erst am Wochenende wieder auf seinen Kundgebungen, es blieben alle Optionen auf dem Tisch. Auch eine Militärintervention durch US-Präsident Donald Trump. Die Frage, auf eine Militärintervention durch einen Präsidenten zu reduzieren, erscheint mir nicht korrekt. Wir sprechen von Entscheidungen von Venezolanern, die seit Jahren gekämpft haben, um Mehrheiten zu bilden, um politische Parteien zu haben, das Parlament zu erobern, das mir die Gelegenheit gibt, eine Präsidentschaft auszuüben, bis es freie Wahlen gibt. Wir sprechen von der Kraft, die nötig ist, um eine Diktatur zu besiegen. Und in diesem Sinne werden wir über alle Optionen sprechen. Guaido braucht die Möglichkeit einer Militärintervention als Drohkulisse. Zwar stehen laut Meinungsumfrage 2/3 der Venezolaner hinter ihm, nur etwa 14% halten zu Nicolas Maduro, der jetzt gerade wieder einmal sein Kabinett umkrempelt. Dennoch erwartet die Bevölkerung von Guaido Resultate. Die muss er liefern, vor allem wenn er die Anhänger der Regierung überzeugen will. Wenn die Opposition sagt, dass Guaido unser Präsident ist, warum hat er dann nicht sofort den Stromausfall beseitigt, den die durch ihre Sabotage den Venezolanern eingebrockt haben? Guaido und der Nationalversammlung, deren Präsident er ist, sind die Hände gebunden. Nicolas Maduro hat das Parlament durch die verfassungsgebende Versammlung entmachtet. Was nutzt da ein Notstandsdekret zum Stromausfall? Was nutzt humanitäre Hilfe, die in Cúcuta, Kolumbien lagert, weil die Truppen Maduros sie nicht ins Land ließen und die Grenzen zu Kolumbien dort dicht gemacht haben? Hilfsorganisationen und moderate Politiker sahen es im Übrigen als äußerst problematisch an, wie in der Aktion am 23. Februar humanitäre Hilfe politisch instrumentalisiert worden ist. Es ist nur schwer vorzustellen, dass Maduro Hilfslieferungen ins Land lässt, es sei denn, sie kämen aus Russland oder der Türkei. Seine Anhänger hat er jedenfalls entsprechend ideologisch gepolt. Michael Comenare: Die sollen Haiti oder dem südlichen Afrika helfen. Diese Länder brauchen wirklich Hilfe. Was wir brauchen, ist, dass die Wirtschaftsblockade aufgehoben wird. In der Tat macht insbesondere das Embargo der USA Venezuela zu schaffen. Der ohnehin enorm gefallene Ölexport und damit die Deviseneinnahmen schwinden rasant. Das ist verheerend für ein Land, das nur noch ein Fünftel seiner Lebensmittel selbst produziert. Regierungsangestellten wie Michael Comenare fehlt es natürlich nicht an Essen. Er sitzt an der Quelle und verteilt und bekommt die Bolsas Club genannten, stark subventionierten Lebensmittelkisten alle 2 Wochen. Die normale Bevölkerung bezieht die Bolsas Club jedoch noch höchstens alle 2 oder 3 Monate. Der Mindestlohn oder eine Rente von 18.000 Bolivar, umgerechnet etwa $5, reicht hinten und vorne nicht. Dafür bekommst du einen Karton Eier und ein Kilo Käse, sonst nichts. Du kannst keine Medikamente, keine Kleider, nichts weiter kaufen. Durch den Stromausfall hat sich die Versorgungslage noch einmal drastisch verschlechtert. Schon vorher gab es kaum Medikamente und kein Verbandszeug in den Kliniken, ja noch nicht einmal Desinfektionsmittel oder Seife für die Ärzte. Für ein Kilo Schinken oder 4 Rollen Klopapier zahlt man einen Monatsmindestlohn und jetzt wird auch noch Trinkwasser immer knapper und teurer. 3,5 Millionen Menschen haben das Land bereits verlassen. Der nicht abebbende Flüchtlingsstrom wird auch immer mehr zu einer Belastungsprobe für die gesamte Region. Vor allem Kolumbien, das gerade mühsam versucht, seine Konflikte und sozialen Probleme nach dem Friedensschluss mit der FARC-Guerilla zu lösen, spürt den Druck. Offiziell befinden sich 1,2 Millionen Venezolaner im Land. Inoffizielle Schätzungen gehen eher von 1,9 Millionen aus. Und mit jedem Tag, den der Machtkampf in Venezuela andauert, werden es mehr.
Burkhard Bilke war das über das polarisierte und ruinierte Venezuela. Die Situation in dem Land hat längst auch Auswirkungen auf die ganze Region und die Nachbarländer. Die Bevölkerung dort ist alles andere als wohlhabend und oftmals selbst auf Unterstützung angewiesen. Nun kommen die ganzen Flüchtlinge dazu. Über 3 Millionen sind es bereits und die meisten sind über die kolumbianische Stadt Cúcuta gekommen. Nicht nur die Krankenhäuser in der Grenzstadt sind vollkommen überlastet. Anne Herberg war dort.
Sie hat ihre 5-jährige Tochter bei der Oma gelassen, ist hochschwanger 7 Stunden im Bus gereist, um ihr 2. Kind gesund auf die Welt bringen zu können. Auf der anderen Seite der Grenze, in Venezuelas Nachbarland Kolumbien. Nun sitzt Maria Liz Nava auf dem türkis-grün gefliesten Gang der staatlichen Uniklinik von Cúcuta, gemeinsam mit 40 anderen Frauen. 30 davon sind, wie sie, Venezolanerinnen.
Ich bin hier, weil du in Venezuela nicht mehr richtig behandelt werden kannst. Eine Bekannte von uns ist gestorben, weil es bei der Geburt Komplikationen gab und die Materialien fehlten. Du musst ja alles selber mitbringen, aber Medikamente und Materialien gibt es nur auf dem Schwarzmarkt und zu horrenden Preisen. Das, was ich gebraucht hätte, kostete 30 Mal den Mindestlohn. Das ist unmöglich. Und die meisten akzeptieren sowieso nur noch US-Dollar oder kolumbianische Pesos.
Maria Liz drückt sanft auf ihren großen Bauch. Erst hier in Kolumbien hat sie erfahren, dass es wieder ein Mädchen wird. Ultraschalluntersuchungen in einer teuren Privatklinik konnte sie sich in Venezuela nicht leisten. Im staatlichen Krankenhaus von Cúcuta werden Notfälle dagegen umsonst betreut. Und es sind nicht nur Schwangere, die kommen, sagt Klinikdirektor Juan Agustín Ramírez Montoya.
Das steigt exponentiell an und es werden jedes Jahr mehr. Darunter viele Risikoschwangerschaften, weil die Frauen nie untersucht wurden, unter Mangelernährung leiden. Daneben gibt es plötzlich wieder Krankheiten wie Masern und Diphtherie und viele Fälle von Syphilis. Meine Leute arbeiten jetzt schon am Limit. Denn natürlich lassen wir niemand auf der Straße sitzen. Das bringt uns zwar Lob und Schulterklopfen ein, aber davon zahle ich keine Überstunden und Löhne.
25.000 Venezolaner hat die Notaufnahme in den letzten 3 Jahren aufgenommen. Seit Monaten werden dort regelmäßig doppelt so viele Patienten behandelt wie vorgesehen, bei gleicher Belegschaft. Im Haushalt von Cúcutas größter Klinik klafft ein Loch von mehr als 13 Millionen US-Dollar. Und was für das Krankenhaus gilt, gilt für die Essensausgaben und Notunterkünfte. Padre Francesco Bortignon leitet die Migrantenherberge der Scalabrini-Missionare.
Seit Wochen sind wir komplett überbelegt. Wir haben 110 Betten und gerade wohnen 170 Personen hier. Das Gleiche gilt für unsere Essensausgaben. Die Situation hat sich nach dem gescheiterten Versuch mit den Hilfsgütern nochmal verschärft. Damit du eine Vorstellung hast, hier kommen täglich mindestens 3.000 Menschen an, um zu bleiben. Cúcuta schafft das nicht mehr.
Vor der Migrantenherberge, einem unscheinbaren Flachdachbau neben dem zugemüllten Abflusskanal, campen Familien am Straßenrand. Nachbarn bringen Decken, eine Suppe, eine Tasse Kaffee. Die Solidarität ist enorm. Doch der soziale Frieden hänge an einem seidenen Faden, sagt Oscar Javier Calderón vom Migrantennetzwerk der Jesuiten.
Die kolumbianische Regierung kommt für Notfälle von Migranten auf. Finanziert wird das vom Budget, das für Arme, Vertriebene und Menschen ohne Versicherung vorgesehen ist. Heißt, Arme konkurrieren mit den Migranten um das Wenige, was da ist. Denn der Staat ist in Cúcuta seit Jahrzehnten kaum präsent. Hier kommen gerade 2 Krisen zusammen.
Cúcuta und die Region haben die höchsten Arbeitslosen-, Schwarzarbeits- und Kriminalitätsraten von Kolumbien. Dazu sind in der Grenzregion, einem traditionellen Gebiet für Koka-Anbau und Schmuggel aller Art, nach wie vor verschiedene bewaffnete Gruppen aktiv, darunter die ELN-Guerilla. Vor ihr floh Carlos Duran einst in die Stadt. Er ist Vertriebener im eigenen Land wie mehr als 7 Millionen andere Kolumbianer. In Cúcuta baute er sich ein neues Leben auf. Sein Autoteilehandel florierte, dank der Kunden aus Venezuela. Doch dann kam der Absturz des Nachbarlandes und Carlos Durans Geschäfte liegen seither brach.
Ja, langsam ist man das ganze leid. Man kommt an eine Straßenecke und sofort stürmen 5, 6, 8, 10 Venezolaner auf dich zu, bitten um Almosen. Sie arbeiten für jeden Lohn und jeder hat eine herzzerreißende Geschichte zu erzählen. Ich helfe ja, aber ich habe ja selbst nichts. Und manche nutzen dich auch aus, um zu stehlen. Die Stadt versinkt in einem großen Chaos.
Wie viele in Cúcuta findet Carlos aber auch, die Region werde von der Regierung in Bogotá alleine gelassen. Die Stadt rückte erst in den Fokus, als Lkw mit Hilfsgütern für Venezuela an der Grenze standen. Staatspräsident Iván Duque reiste an. Seite an Seite mit Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó forderte er Maduro auf, Hilfe ins Land zu lassen. Wie wäre es mit staatlicher Hilfe für diejenigen, die Venezolanern in Kolumbien helfen? Erboste sich danach der Bürgermeister von Cúcuta, César Rojas, im lokalen Stadtfernsehen.
Wir sehen die Krise in Venezuela. Wir spüren sie jeden Tag. Aber es gibt hier auch interne Probleme, für die sich niemand interessiert. Nun hat sich das Drama in Venezuela noch einmal verschärft und unsere Schwierigkeiten sind auch nicht weniger geworden. Im Gegenteil, es gibt große Arbeitslosigkeit, aber keine Perspektiven. keine Lösungsansätze.
Er steht selbst unter Druck. Einerseits lebt Cúcuta seit jeher fast ausschließlich vom Handel mit Venezuela. Andererseits zeigt eine aktuelle Erhebung der örtlichen Handelskammer, 7 von 10 Einwohnern der Stadt fühlen sich durch die Migranten aus Venezuela bedroht. Maria Liz Nava hat in der Uniklinik Erasmomeus ein gesundes kleines Mädchen auf die Welt gebracht. Dort werden schon jetzt mehr venezolanische als kolumbianische Babys geboren.
Anne Herberg war das aus Kolumbien. Wenn sich die Situation weiter zuspitzt und es womöglich zum Bürgerkrieg in Venezuela kommt, dann wird die Zahl der Flüchtlinge mit Sicherheit weiter ansteigen, ganz abgesehen von den politischen Konsequenzen, die das für die ganze Region hätte. Die Menschen haben riesige Angst, das hat mir vor wenigen Tagen ein argentinischer Kollege gesagt. Und zwischen Argentinien und Venezuela liegt noch ein halber Kontinent namens Brasilien und auch das kleine Uruguay. Eine Lösung ist nicht in Sicht, leider. Ich bin Ellen Hering, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.